embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab. Was hilft in Krisen wirklich und echt? Wie können wir als Freunde oder auch als Seelsorgerin oder Seelsorger tatsächlich Unterstützung leisten? Ironischerweise heißt es in erster Linie, weniger machen, mehr sein. Patrick und ich teilen unsere jeweiligen Erfahrungen mit dieser Seelsorge aus der Stille oder dem ganz Dasein und ganz Leersein. Eine meiner besten Freundinnen hat gerade eine mega schwierige Zeit. Mal wieder. So Krisensituation mit irgendwie Anwälten und so Verfahrenssachen und irgendwie riesigen finanziellen Beträgen, die da bezahlt werden müssen. Es geht um Häuser, es geht um Grundstücke. Es ist also wirklich ein riesen Chaos. Und ich frage mich da mal wieder, was ist wirklich hilfreich in dieser Situation?
Ja.
Also wie kann ich und auch andere sie jetzt am besten unterstützen? Ja. Weil ich merke, also das wissen wir beide ja, es bringt nichts, wenn ich sie einfach bestärke, zum Beispiel in ihrer Geschichte von, es ist alles so schlimm,
ja,
und wahrscheinlich werde ich, manchmal kommt sowas hervor, wie wahrscheinlich werde ich bestraft für irgendwie, was auch immer ich gemacht habe. Und auch in weniger dramatischen Situationen frage ich mich so, ja gut, wie können wir denn uns gegenseitig unterstützen, auf eine Art und Weise, die eben wirkliche Unterstützung ist.
Ja, ja. Und ich finde auch, also was es, finde ich jetzt bei dieser Geschichte auch noch schwierig macht, ist so dieses Verhältnis als Freundin oder bist du jemand, zu dem sie so quasi anonym gekommen wäre. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied.
Mega, mega.
Also ich, für mich merke ich sehr fest, dass so die Unterstützung eine ganz andere ist, ob ich so quasi in einer Seelsorger oder Coach oder was auch immer Rolle bin, oder ob ich als Freund oder auch als Bruder oder Sohn oder was auch immer dann da bin. Das finde ich auch noch mega schwierig.
Was ist der Unterschied?
Ich habe weniger Hemmungen, wirklich aktiv etwas anzusprechen oder anzugehen oder auch Vorschläge zu machen, wie sie oder er jetzt da so experimentieren könnte, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte das jetzt anschauen, als wenn ich etwas sehe in der Familie zum Beispiel und denke, und diese Person nicht auf mich zukommt und sagt, du, wieso ist das so? Ja, dass ich dann nicht proaktiv so in diese Heilerfunktion komme und so, jetzt machen wir die Sache wieder gerade.
Ja, das ist, oder ungefragt.
Genau.
Schwierig. Aber auch gefragt, oder? Dann auch, wenn ich irgendwie jetzt, heute Morgen hatte ich ein Telefonat mit ihr, sie völlig aufgelöst. Ja, und ich habe natürlich, da bin ich dann schon sehr, ich bin versucht zu sagen, weich.
Ja.
Ich lasse sie dann schon einfach auch ihre Geschichte wirklich lang und breit ausbreiten, was ich zum Beispiel auch bei Klientinnen nicht so machen würde. Da würde ich viel eher sagen, hey, aber du, schau mal, da bist du jetzt uridentifiziert. Oder komm, wir gehen doch jetzt mal schauen, was ist denn wirklich wahr.
Ja.
Komm. Ja. Aber in dieser Dynamik ist es wirklich schwieriger und ich glaube, wir finden uns viel öfter in so einer Dynamik wieder als im anderen, oder?
Ja.
Im professionellen.
Also ich habe das Gefühl, wenn man so in der Tradition schaut, machst du es genau richtig mit der Freundin, im Sinn von, es gibt auch diese schöne Stelle bei Hiob, bei dem da alles zusammengebrochen und gebrannt und so. Und dort,
alle tot,
genau. Und dort kommen die Freunde ja und sitzen nur zu ihm hin und lassen ihm so quasi das erste Wort. Und er redet dann mega lange. Und erst dann sagen sie etwas. Und ich glaube, so in Freundschaften oder auch in Familien ist, glaube ich, so dieses Präsentbleiben und ja, dem einfach auch Raum zu geben. Ich glaube, das ist so ein, auch ein wertvoller Aspekt, auch zu zeigen, hey, da schrauben wir jetzt nicht, da sind wir jetzt einfach mal, ich bin da und wir halten das zusammen oder ich helfe dir beim Halten. Die Frage ist dann ja wirklich beim nächsten Ding von, wenn das immer wieder so ist und wenn das so quasi ein... Ja, ich finde das mega schwierig. So Dinge, die ich sehe bei anderen, ist es jetzt an mir, die Welt ein bisschen besser zu machen oder habe ich nur das Gefühl, ich mache die Welt ein bisschen besser, wenn ich da jetzt irgendwie rumdöckterle? Finde ich mega schwierig. Ich bin aber auch vom Typ her, ich bin nicht so konfrontativ. Also ich würde jetzt nicht, es gibt ja Menschen, die dann wirklich so einem ins Gesicht sagen können, du, das ist jetzt so und so, 50% stimmt und 50% nicht. Aber ich bin glaube vom Typ her auch nicht so. Also ich würde das nicht machen. Außer eben, ich bekomme wirklich den Auftrag von jemandem, der sagt, hey, ich möchte da hinschauen und dann nehme ich das wie halt eine Legitimation, auch Dinge zu fragen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind.
Ja, ich merke, ich habe schon irgendwo, ist dann so ist die Schwelle erreicht, wo ich dann so finde, hey, look, aber jetzt müssen wir das irgendwie drehen. Ja. Also auch mit Freunden, weil das dient ja letztlich wirklich niemandem, wenn ich einfach nur, gut, es kommt dann halt auch auf die Situation drauf an, oder? Also ich meine, wenn jemand jetzt, oder wenn ich mich zurückerinnere in meinen dunkelsten Stunden, wenn mir da jemand gesagt hat, ja komm jetzt, schauen wir doch mal. Ist jetzt das wirklich so schlimm?
Ein bisschen, schauen wir mal. Ja.
Also dann Menschen, die das sowas versucht haben, denen habe ich vor die Füße gekotzt. Absolut. Also wirklich, absolut. Geht gar nicht.
Ja.
Das ist, ja, ich glaube wirklich manchmal braucht es einfach den Platz, um halt das jetzt irgendwie sich ausbreiten zu lassen. Wahrscheinlich sogar auch im professionellen Setting. Also ich habe da manchmal, wenn es wirklich gar keinen Platz hat, oder zum sich von diesem Schmerz oder von dieser Wut oder was auch immer das es dann gerade ist, zu lösen und anzuschauen, statt durch dessen Augen durchzuschauen, dann bringt es wahrscheinlich nichts. Glaub's.
Ja, ich weiß nicht. Ja, also ich kann mir wie beides vorstellen. Ich habe auch die andere Erfahrung gemacht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Shit-Sog auch sehr stark sein kann.
Ja.
Und ich lieber meinen Shit-Sog behalte, weil den kenne ich und den habe ich, als dass ich da weggehe in etwas, das ich so quasi noch nicht kenne.
Ja.
Und dass so dieses, ja, dass dieser Sog, dass der auch eine wirklich starke Wirkung haben kann. Und eben, es ist, glaube ich, beides wahr. Also ich glaube, so dieses, dass es auch mal sein darf oder nicht gerade weggedrückt werden muss, finde ich mega wichtig. Und gleichzeitig so dieses, hey, es reicht eigentlich häufig, das auch nur anzutippen, um dann aber wieder in so quasi in einen guten, starken Ort zu kommen, um das auch wirklich halten zu können.
Ja. Und ich glaube, da spielt schon auch eine Rolle, wie frisch ist das Erlebnis zum Beispiel. Mega. Oder wie lang bist du schon einfach in deinem Shit, wie hast du gesagt?
Sog oder Wirbel oder was deinem, auch immer. Genau.
Drehst dich immer ums Gleiche. Und ich meine, irgendwann, wenn das der Wunsch ist von einer Person, könnte man ja schon weitergehen.
Ja. Ja, aber ich finde das, was du sagst mit der Zeitdimension, das ist mega, finde ich mega wichtig. Also ich finde auch jemand, der etwas so Schwieriges erlebt hat, dann einfach zu finden, so, das, ich glaube, das reicht jetzt. Das ist so wie, das ist nicht, glaube ich, an der Person außen, sondern ich glaube, es muss wie der Wunsch irgendwo in der anderen Person wachsen, weil
Auf jeden Fall.
Und mir ist noch eingefallen, als du gesagt hast, auch so die Frage von, was bin ich dann in diesem Drama. Es gibt also dieses Bild von diesem Drama-Dreieck und dort die große Gefahr, dass man da als Helferin oder Helfer reinkommt und so quasi, es gibt irgendwie Täter, es gibt Opfer und die helfende Person.
Ja, ja, ja.
Und wenn man da reingeht und so quasi hilft und so, ah, ich bin so gut und es braucht mich und wow, das fühlt sich dann super an, ich bin dann wichtig. dass eine, nochmal dieses Dreieck nochmal enorm verstärkt und eigentlich zementiert.
Genau, ja. Genau. Ja, das verstärkt die Geschichte, mega, den Sog, mega, oder? Und ja, eigentlich, das ist zumindest mein Bestreben, ist ja, dass ich so leer wie möglich in eine solche Begegnung gehe, oder dass ich nicht eben jetzt gut, eben so gut, wenn ich jetzt da wieder Hilfe.
Ich mach's für dich.
Genau. Genau, was können wir denn jetzt hier machen? Und was könntest du machen? Was könnte ich machen? Sondern einfach so das Miteinander sein für einen Moment. Ja. Und ja, das klingt vielleicht so easy peasy, so aus der Leere heraus oder aus der Stille heraus diese Gespräche führen oder diese Begegnungen haben. Braucht schon ein bisschen Übung.
Ja, und ich finde, es passiert eben etwas, ich finde, es passiert eben etwas wirklich Magisches. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Dreieck bleiben und du in der Haltung der Stille, der Leere hineinkommst, hat das ja auch damit zu tun, dass es nicht gleich Bewertungen richtig, falsch, böse, gut gibt.
Genau.
Und dann ist ja wie so diese Täterin, der Täter kann dann auch als jemand gesehen werden, der einfach sein Ding machen will, der sich schützen will, der jetzt einen Impuls hat, die Welt zu ändern, mal losgelöst, ob jetzt das gut oder schlecht ist, aber mal zu sehen, ja, da will offenbar jemand etwas und dem zuzugestehen, dieses Wollen auch vielleicht konstruktiver zu nutzen, das macht dann wie so einen Raum auf und beim Opfer dort zu merken, hey, du bist nicht nur passiv, es passiert nicht nur mit dir, du kannst auch, du hast auch Agency, du kannst Dinge ändern. Und wo bist du auch verantwortlich für dieses Dreieck und so, ohne dass da in irgendwelche komischen, man ist da halt immer selber schuld reinzukommen, aber wie zu sagen, hey, wo bist du lebendig, wo bist du aktiv? Und dann so auch diese Opferposition aufzuweichen und daraus auch den Teil zu sehen, wo Kraft drin ist.
Oder? Ja, und ich finde auch, ebenso aus der Stille, als Stille da zu sein, kann helfen dabei, dass dieses, was sich so ganz persönlich anfühlt, ein bisschen aufzuweichen. Also natürlich je nach Geschichte. Ich meine, vieles fühlt sich unglaublich persönlich an und da darf man auch vorsichtig sein. Aber manchmal manchmal ist es wirklich hilfreich, so dieses, hey, es ist im Fall gar nicht so, niemand will dir etwas Böses da.
Ja.
Auch wenn es jetzt gerade wirklich so aussieht, aber eigentlich ist das alles hier sehr, sehr gutmütig, wohlwollend sogar. Je nach,
Und ich glaube, gerade mit diesem, das ist ja ganz eine andere Haltung und Präsenz, also die dann ja auch dem Gegenüber ermöglicht, sich auszudehnen wieder. Oder? Weil sonst, wenn jetzt du auch noch kommen würdest mit den guten Ratschlägen und dem Ich mach, dann wird diese Person das Machen noch einmal genommen. Oder? Und ich habe auch das Gefühl, das sind häufig ja Themen, die älter sind oder drunter liegen.
Und
dort war niemand präsent und hat das einfach gesehen, gehört und mitgefühlt. Und wenn sich das vielleicht auch dort ausdrücken darf, kann es auch irgendwie rund werden und ist dann stärker auch wieder in der Konfrontation. Ja.
Wie sieht es, oder was hast du für Beispiele aus deinem Seelsorge-Alltag?
Mir fällt jetzt gerade eine ältere Frau ein und die ist enorm, was ist sie? Sie ist unsicher, ob diese Beziehung hält. Im Sinn von, sie ist wenn wir miteinander reden, dann sagt sie Dinge wie, ja, geht sie, und wenn sie mal nicht könnt, dann ist auch gut. Und bin ich ihnen lästig? Ist das zu viel? Ist ja. Geht sie, manchmal bin ich zu, immer so. Mhm. Und aber immer dann mit der Erwartung natürlich, dass ich sage, nein, natürlich sind sie mir nicht zu viel. Das ist doch wunderbar. Und das stimmt aber nicht, weil zum Teil ist sie zu viel. Und sie ist auch lästig.
So gut.
Und dann dort zum Beispiel zu sagen, haben Sie Angst davor, dass Sie zu viel sind? Oder, oder kennen Sie das, dass Sie sonst zu viel sind? Mhm. Und dort dann auf diese Ebene zu kommen von, ja, es gibt schon Momente, in denen das sehr stark ist und das ist verletzend und macht mich traurig und so weiter. Und dann das wie zu halten und da zu bleiben und zu sagen, ja, okay, ja, das darf sein. Wir alle kennen das, dass wir zu viel sind manchmal, oder? Und so dieses wie in etwas, das weggedrückt wurde, jetzt auch in Beziehung sein darf. Und ich dann aber ja sehr eigentlich in einer präsenten, aber passiven Rolle da bin, ja, das ist etwas, das bei ihr ja, sehr berührend war, als sie dann das mal wie so sagen konnte und das auch okay war.
Ja. Also dass du wie nicht die vorgesehene Rolle in ihrem Theaterstück mitspielst.
Genau. Und auch nicht irgendwie gesagt habe, ja, wissen Sie, was Sie machen könnten? Sie könnten doch mal an diesen Donnerstagsstamm gehen. Da hat es immer andere Leute, die sind auch so ein bisschen einsam wie Sie. Also, ja, danke.
Gut, Wiedersehen.
Das wäre sowieso. Das gelöst, da gehen wir jetzt eins weiter.
Ja. Ja, stimmt. Oder genau, das ist ja so dieser unschuldige Sprung zum, okay, dann machen wir doch jetzt etwas.
Genau, genau.
Dann tun wir doch das jetzt einfach lösen und dann haben wir etwas gemacht und dann ist es gut.
Genau. Oder eben, was du gesagt hast, mit dem ins Theater reinzugehen, positiv oder negativ, ich könnte ja entweder sagen, eben, nein, sicher nicht, oder ich könnte sagen, ja, sind sie, sie nerven mich, Punkt. Und dann wäre ja aber auch niemandem wirklich geholfen, weil dann hätte sie einfach das nochmal bestätigt gekriegt, oder? Aber ich weiß nicht, wie hast du es erlebt in der im Krankenhaus, als du da so in einem Seelsorgepraktikum präsent warst, was hilft da?
Das ist so lustig, das ist so lange her und ich hatte in diesem Praktikum einen mega Krampf.
Na, spannend.
Weil ich hatte da meine Liste, oder? Und bin dann zu diesen Menschen gegangen, aber also...
so mal rein.
Einfach mal so gegangen. Hat man mir gesagt, mach das. Okay. Und die wollten mich eigentlich gar nicht so fest. Ja. Also...
Ja.
Die waren manchmal sehr verwirrt.
So geil.
Was meinen Sie denn jetzt da? Ja, weißt du, und ich hatte ja dann noch so diese Vorstellungen, wie das jetzt da Großartiges geschehen muss, oder?
Ja.
Also,
ja.
Ich war ja jung und dumm. Jetzt bin ich.
Mit viel Energie.
Nur noch dumm. So, ja. Aber manchmal gab es da dann diese Begegnungen. Ja, halt schon auch viel mit älteren Menschen.
Ja.
Die haben mir einfach oft von ihrem Elend erzählt.
Ja.
Und ja, ich habe viel einfach zugehört.
Ja.
Ich habe wirklich ganz viel einfach zugehört. Und ich glaube, das ist oftmals, also sind wir ehrlich, das war auch alles, was ich damals zu bieten hatte.
Ja.
Und das ist aber nicht wenig.
Ja.
Weil, oder wir können auch darüber sprechen, ja, präsent zuhören ist auch nicht einfach so gegeben. Ich meine, wie oft sind wir in Gesprächen und du sprichst, oder?
Ja.
Und die andere Person ist irgendwo. Ja.
Mega.
Und es ist
mega.
So, ja, also wenn es dich nicht interessiert.
Ja. Oder was war das jetzt genau für eine Reaktion auf diesen Satz? Also.
Ja. Ja, das ist so schräg.
Ja. Ich kenne es auch bei mir selber, so dieses, ich bereite bereits mal die Antwort vor und bin schon so fest mit der Antwort, dass das so quasi, ja, red du jetzt mal fertig, dann kann ich noch meine Antwort sagen. Oder
kann
mein
ich
Gedanke.
Endlich mal wieder etwas sagen.
Ja, also es ist
du
schon
hast jetzt
so,
geredet.
Das reicht jetzt.
Sorry.
Ja, das kenne ich auch. Ja, mega.
Mann, in dieser Gemeinschaft, in der ich unterwegs bin, in meinem Kult.
Ja, der Sekte.
Der Sekte. Dort haben wir diese wunderschöne Praxis, wirklich, die kann ich allen nur empfehlen, von, du hast immer einen Compassionate Witness Buddy, das heißt ein Freund, der dich mit Mitgefühl wahrnimmt.
Ja.
Und das heißt konkret, dass wir einmal in der Woche miteinander telefonieren, eine halbe Stunde. Schön. Und 15 Minuten sind für mich, 15 für dich. Und wenn ich spreche, mache ich wie nach jedem Satz eine Pause und du sagst mir diesen Satz zurück.
Oh, wow.
Möglichst in meinen Worten. Mhm. Und da geschieht etwas von dieser sich in Leere, in Stille begegnen, von dieser Qualität, ja. Weil du musst nicht interpretieren, was ich sage. Also hoffentlich machst du es auch nicht. Ja. Manchmal geschieht es und dann, anyway.
Aber das ist, ja, also ich meine, das ist dann so störend, oder? Das ist dann wie so, mega. Hey, du drehst jetzt was, oder?
Genau. Oh,
ja.
Ja? Ja, und du musst auch gar nicht unbedingt verstehen, was ich sage. Es ist völlig irrelevant. Ja. Es geht darum, dass ich mich selbst höre. Mhm. Und im Hören von dem, was ich sage, von meinen eigenen Worten, wird mir so vieles, so viel klarer. Und ich kann wieder landen in diesem, okay, hier ist die Wahrheit. Mhm. Da ist ja all der Platz. Ah, ja gut. Und dann wechseln wir und ich spiegle dich. Mhm. Und das ist eine so gute Übung. Ja. Auch eben genau im Zuhören, ohne schon etwas dazu sagen zu wollen. Ohne schon, ja stimmt, das kann ich auch. Oder einfach, aber Fresse.
Ja, ja. Ja, mega. Ja, und das ist doch so, also als du das gesagt hast, ist bei mir auch so das angeklungen, wow, so schön, so gesehen und gehört zu werden. Ne? Das ist einfach so dieses, wow, okay.
Ja, voll, voll. Genau, weil, ich meine, wo erleben wir das sonst? Wir sind ja, klar, es kann schon sein, dass man das auch in anderen Kontexten erlebt, hoffentlich auch, aber ja, das ist gar nicht so, überhaupt nicht selbstverständlich.
Ja, null. Nee, ich habe jetzt auch gedacht, das ist so, wo gibt es das sonst? Es ist irgendwie eben bei Menschen, die das wirklich bewusst machen und da ist es dann immer so, wow, schön. Oder es ist so eben mit Abmachungen oder in bezahlten Situationen, oder? Also wenn ich zu einer Therapeut gehe, dann ist wie klar, hoffentlich denkt er oder sie dann nicht irgendwie an irgendwelchem Zeugs rum, sondern ist präsent.
So,
ja, genau so. Jetzt noch drei und dann kann ich endlich wieder golfen.
Genau so. Wo sind Sie gerade, Frau Huber? Können Sie bitte, jetzt geht sie zu mir, hallo.
Ja, krass. Ja, wie das auch eine so ganz alte Verletzung sein kann, so dieses nicht gehört, nicht gesehen werden in dem, was wir sind. Oder das eben auch interpretiert zu werden, in eine Richtung gedrängt zu werden, all diese Dinge, das ist, ja.
Würdest du sagen, die Seelsorge ist im Idealfall auch so ein Ort, wo genau das gesehen werden, gehört werden, einfach so, wie du bist, geschieht?
Ja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das so auf diesem Level kann, aber ich glaube, so dieses so präsent oder in Verbindung mit dem Göttlichen zu sein und zu versuchen, die andere Person so zu sehen, wie sie vom Göttlichen irgendwie geträumt wurde. Also wenn das gelingt, ich glaube, dann ist so viel Heilsames drin, weil es irgendwie auch...
Ja. Darshan heißt es im Hinduismus. Gesehen werden, wie Gott dich sieht. Und das ist, da schon nur allein in dem ist so viel Heilungskraft drin.
Ja, mega.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat ganz viel eben einfach mit dieser Leere, mit dieser Stille zu tun, oder? Dass ich nicht schon komme mit meinem vorgefertigten Skript und mit meinem Plan, was ich da jetzt in dieser Begegnung alles erreichen möchte und sollte. Und dann genau, und dann lösen wir noch den Knopf und die Wunde und dann haben wir das auch gemacht. Gut, also tschüss.
Es war bei uns im Jakob ein großer Shift im Team des Händeauflegens. Mm. Wir hatten ich war da nur so am Rand beteiligt, aber ich habe das mitbekommen, dass da am Anfang so sehr stark so dieser Teil war von, okay, wir legen Hände auf, wir heilen, wir sind ein Kanal oder es geht durch mich hindurch und so. Mhm. Und dann hat es so einen Wechsel gegeben, da hat Annemon Eglin, sie ist ja so in dieser reformierten Tradition, Hände auflegen sehr zu Hause. Und sie hatten so diesen Shift hineingebracht, dass die Auflegende oder der Auflegende einfach nur präsent ist und so quasi in dieser Leere, in dieser Stille ist und gar nicht mehr der Kanal sein will oder Energien holen oder was auch immer, sondern wirklich nur noch präsent sein. Ja. Und ja, ich finde, das fühlt sich anders an. Das
mega.
Ist so,
ja.
Aber eben auch, ich finde es auch schwierig, also eben so dieses, ich mache doch noch ein bisschen was.
Ja. So. Also ich meine, das ist ja auch oftmals die Erwartung der Menschen, die zum Beispiel zu mir kommen, ja. die finden so, ja, jetzt löst doch du das und wieso tut es mein Herz jetzt immer noch weh? So, ja Schatz.
Ja.
Das kann man nichts machen.
Ja, also, beim Nicht-Machen, oder?
Genau. Das ist irgendwie alles ein bisschen anders, als wir das so uns zusammenreimen, oder?
Mega.
Das ist lustig, genau. Der größte Support ist in diesem Nicht-Machen.
Ja. Und mir steigt jetzt auch gerade so das auf, dass ich denke, es kann auch so zur billigen Ausrede werden, gerade in der Seelsorge. Also, dass es dann so ist, so, wir müssen auch nichts. Also, so quasi, also es wird häufig dann so gesagt, so im Stil von, ja, wir sind einfach da. Aber es ist eben ein meilenweiter Unterschied, ob wir da sind oder da.
Ja.
Und wirklich da. Und, ja. und ich glaube, dieser Unterschied, das ist weiter auseinander, als irgendwie viele denken oder so.
Ja, das wirkliche Präsentsein hat nichts mit irgendeinem billigen Checkout.
Mega.
Ich bin da.
Körperlich bin ich ganz anwesend.
Genau, ja. aber ich bin total dissoziiert und irgendwo anders. Das.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe das auch, es ist bei mir auch schon länger her, aber ich habe das nicht so, also diese Richtung der Seelsorge habe ich nicht so gelernt. Also es ging dann schnell dann mal um Techniken, so quasi wie, ja, wiederholt man einen Satz gut im Sinn von Spiegelung an einem Krankenbett oder diese Reframing-Dings, wie könnte man das noch anders sagen, dass es dann trotzdem ein bisschen irgendwie Hoffnung gibt und so. Ich habe so diesen Präsenzteil nicht so gelernt. War das bei dir anders?
Ich habe sowieso gar nicht so viel gelernt.
Ja.
Aber wie gesagt, ich war jung und dumm. Aber was ich mega mitgenommen habe von dieser Seelsorgeübung, das war aber nicht von der Arbeit im Spital, sondern ich weiß gar nicht, was das war. Wir waren irgendwo für ein paar Tage. Und die Leiterin, die war so gut und die hat gesagt, zuerst kommen immer die körperlichen Bedürfnisse. Zuerst musst du immer schauen, hast du Durst, Hunger oder musst du aufs WC oder so. Und wenn du musst, das muss stimmen.
Ja, spannend. Und, also du als Seelsorgerin.
Genau. Ja. Und das ist allerhöchste Priorität. Und ich war damals noch nicht so super verkörpert und alles. Aber das vergesse ich nie mehr. Weil sie hat so recht. Also wenn ich doch eigentlich Hunger habe, dann kann ich ja gar nicht da sein.
Ja, mega.
Ja. Und ich habe letztens lustigerweise eine Spitalseelsorgerin kennengelernt im Tessin, die vorher in Bern war, glaube am Inselspital sogar oder so. Und die hat dann das ganz stark betont, eben das Seelsorge ist, ich komme zu dir und ich bin leer. Und ich bin einfach präsent. Und ich dachte so, ja voll.
Ja, cool.
Ja, logisch. Ja. Genau darum geht's.
Ja.
Die Methodik oder die Methode oder die Technik ist vielleicht in einem zweiten Schritt hilfreich, aber der Grund, die Basis ist die Präsenz.
Ja. Und ich stelle mir auch vor, jetzt gerade so an einem Krankenbett könnte ja dann auch so zu viel Methodik ja auch etwas so sehr Beengendes haben. Und jetzt macht man noch einmal etwas mit mir, einfach jetzt auf dieser Sprachebene, was auch immer oder so.
Und ich stelle mir vor, dass jede Seelsorgerin, jeder Seelsorger dann auch selbst wie herausfinden muss, ja, was ist denn jetzt mein Ausdruck, eben zum Beispiel dieser Seelsorge am Krankenbett. Vielleicht ist es die Kerze, vielleicht ist es ein Singen miteinander, vielleicht ist es ein Gedicht lesen. Ich weiß doch auch nicht, aber wieso, ich kann ja nicht einfach Patricks Version übernehmen, das würde ja, das wäre ja mega schräg.
Ja, das stimmt.
Also ich kann es versuchen und dann merke, nein.
Ja. gerade überlegt, ob das hat ja auch wieder mit der Lehre zu tun, im Sinn von auch meine Form dann zu finden aus der Lehre heraus.
Ja,
also,
ja. Das ist eben das Mühseum. Du kannst nicht dem Lehrbuch folgen und alles check, check, check und dann hast du es gut gemacht.
Das ist noch krass. Also ich denke nur, wie viel, also in fast allen Berufen, oder jetzt auch denen, die nicht mit der, geht es ja immer von der Form her und nicht von der Lehre her, oder? Und so die wenigen Formen, wo es umgekehrt ist, ist so, es fällt mir gerade eine Geschichte ein von einem, so eine Zen-Geschichte, bei dem ein Mönch, respektive ein Kloster, in die Armut gerutscht ist und dann haben sie, das Einzige, was sie machen konnten, war Glasse. Und dann haben sie der erleuchtete Abt oder keine Ahnung, der Oberabt, der ging dann Glasse verkaufen. Und er stellte seinen Glassewagen immer dorthin, wo es am schönsten war, weil er einfach so mit dieser Offenheit, dieser Leere den Glassewagen geschoben hat und dann einfach angehalten hat, wo es ihm gefallen hat. Mhm. Und logischerweise waren dann auch alle Leute dort, weil es ja dort am schönsten war. Aha. Und so konnten sie dann das Kloster wieder finanzieren und wieder sanieren. Und ich finde, das wäre so in so vielen Bereichen ja ein so spannender Zugangsweg, oder über die Lehre, die Offenheit und dann das Glasse zu machen oder was es dann auch immer ist.
Und dich dann auch von der Lehre, Offenheit, Stille dorthin tragen zu lassen, wo es halt gerade stimmt, oder? An den schönsten Ort, da sind alle Menschen, alle gewinnen.
Ja.
Ja, es braucht ein bisschen Mut.
Ja, was nicht.
Okay. Schönes Schlusswort, Patrick. Gesehen werden, wie Gott dich sieht. Huch. Die Kraft darin ist im wahrsten Sinn des Wortes mind-blowing. Um irgendwie dort anzukommen, falls wir dieses Wort gebrauchen möchten, dürfen wir unser Ich und den Spiegel erstmal einen Moment lang polieren, nicht wahr? Doch, es ist absolut lohnenswert. Anyway, was hilft denn dir wirklich, wenn du in Schwierigkeiten steckst? Wo und wie findest du mehr Platz für dich, wenn es ganz eng ist? Teile deine Erfahrungen mit uns, du weißt schon, E-Mail, Kommentar, Social Media, wie auch immer, Briefpost. Wir freuen uns, von dir zu hören und danke vielmals fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen wieder. RevLab.